Dr. Schnodder und Co. von Hustenzwergen und Pflasterheldinnen. Der Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin aus der Zentralschweiz.
Mit mir, Iris Bachmann-Holzinger, Kindernotfallmedizinerin aus dem Kinderspital Zentralschweiz.
Und mir, Kai König, Kinderarzt in der Kinderarztpraxis im Garten in Luzern.
Und ich bin der Moderator, Andi Balsiger von Spital Radio Lutz.
Pünktlich zum alljährlichen Samichlaus reden wir über ein Thema, das den elterlichen Puls relativ schnell einmal in die Höhe treibt. Fremdkörperaspiration, wenn Kinder Sachen einatmen, die definitiv nicht in die Luftröhre gehören. Erdnüsse, Äpfelstückchen, Lego-Teile, Münzen und der heissgeliebte Gummibär. Kinder sind neugierig, probieren vieles mit dem Maul aus und vergessen manchmal, ob sie gerade lachen, rennen, reden oder kauen sollen. Und dann rutscht plötzlich etwas in die falsche Röhre. Woran erkennen wir, ob ein Kind sich verschluckt hat oder besser gesagt wirklich etwas eingeschnauft hat? Was kann ich daheim tun und was sollte ich auf keinen Fall machen? Und wann ist es ein Notfall, der jede Minute zählt? Wir reden mit der Kindernotfallmedizinerin Iris Bachmann-Holzinger und dem Kinderarzt Kai König über Sachen, die definitiv nicht in die Luftröhre gehören und über die Erste Hilfe, wenn es eben trotzdem passiert. Tief durchschnaufen, ruhig bleiben. Wir bringen Licht in das Chaos zwischen Nüssli, Lego und Luftröhre. Warum ist Fremdkörperaspiration bei Kindern überhaupt so ein wichtiges Thema?
Kinder sind grundsätzlich ganz neugierige Wesen und die nehmen in einem gewissen Lebensalter einfach alles ins Maul, was nicht zwischen die Finger kommt. Und das ist weitaus nicht nur das Essen, sondern eben auch andere Sachen, kleine Steinchen, Lego-Teile, kleine Spielsachen. Einfach alles, was ins Maul reinpasst, wird reingenommen und einmal getestet und untersucht. Und betroffen sind besonders Kinder unter 3 bis 4 Jährig, weil die halt einfach wirklich alles ins Maul nehmen. Und wenn sie dann gleichzeitig zu essen im Maul haben oder einen Gegenstand im Maul haben, rumrennen, lachen, reden, schnaufen, dann ist das einfach manchmal koordinativ ein bisschen ein Problem. Und dann kommt noch dazu, dass sie noch nicht ganz alle Zähne haben, also sie können da noch nicht so richtig. Es gibt nicht so einen Speisebrei, sondern man kann auch mal noch ein Stückchen drin haben. Und dann haben sie zusätzlich auch noch einen Würgereflex, der vielleicht noch nicht ganz auf dem Profiniveau ist, weil er noch ein bisschen trainiert werden muss. Und das Ganze, die Koordination zwischen Schlucken und Gegenständen im Maul und Umrennen und Lachen, kann dann gut einmal dazu führen, dass ein Teil den falschen Weg nimmt und quasi sich in Atemweg verirrt. Und wenn wir schauen, wie hoch das Risiko ist für eine potenziell tödliche Fremdkörperaspiration, dann ist das zum Glück nicht so häufig. Also in der Schweiz, nach Literatur, sind das 0 bis ganz wenige Kinder pro Jahr, die da das Risiko haben. Aber es gibt weitaus viel mehr Kinder, die eine sogenannte primär nicht tödliche Fremdkörperaspiration können haben. Also wenn ein kleines Teil sich in Atemweg verirrt und dann dort unten einfach stecken bleibt. Und wenn man es nicht rausholt, dann gibt dann das natürlich im weiteren Verlauf dann auch wieder Problem. Und wenn man dann im Rest der Welt schaut, ist die Häufigkeit von so Fremdkörpern, die wirklich ein Problem machen und auch für Kinder können sogar tödlich verlaufen, ist noch ein bisschen höher, weil auch kleine Fremdkörper im Atemweg, wenn man die nicht wieder rausholt, dann haben die natürlich schon das Potenzial, um grosse Probleme machen und auch für die Kinder dann lebensgefährlich zu werden. Es gibt dann wie eine Lungenentzündung und das geht nicht mehr weg. Und darum ist es so in Ländern, wo eben die Versorgung nicht so gut ist wie bei uns jetzt in der westlichen Welt oder in Europa, wo man die Fremdkörper rausholen kann, ist das Problem einfach noch viel grösser.
Dann gehen wir doch gerade mal ein bisschen tiefer rein, und zwar im wahrsten Sinn vom Wort. Was passiert eigentlich beim Verschlucken?
Da gibt es 2 Situationen, die wir da unterscheiden müssen. Und man muss sich den Schluckvorgang so vorstellen. Also wir haben eine Speise im Mund und kauen die und vermahlen die und dann wird die im Schluckakt quasi von der Mundhöhle weiter hinten in den Rachen bewegt, damit die dann irgendwo da die Speiseröhre finden kann. Und ganz oben von Luft- und Speiseröhre ist der Kehlkopf mit dem Kehldeckel. Und das ist in der Anatomie und Physiologie so schlau gemacht, dass wenn der Schluckakt startet, hebt sich der Kehlkopf an und der Deckel verschließt. Also dass quasi die Speise nur den richtigen Weg in die Speiseröhre finden kann. Und das erste Problem ist, wenn das, was da verschluckt werden soll, so groß ist, dass es da quasi komplett diesen Übergang zumacht. Also dann haben wir quasi da oberhalb des Kehlkopfs was hängen, was nicht weiter transportiert werden kann und was uns dann so das Problem bereitet. Wenn der Fremdkörper unterhalb des Kehlkopfs in die Speiseröhre reinrutscht, aber so groß ist, dass er da irgendwo stecken bleibt, dann ist das nicht akut lebensgefährlich. Aber es erschwert dann halt, wenn es da stecken bleibt, die Nahrungsaufnahme im weiteren Verlauf und muss in vielen Fällen dann trotzdem herausgeholt werden durch die Fachkolleginnen und Kollegen, wenn es sich nicht doch von alleine noch weiter transportiert in Richtung Magen. Es gibt aber zwei Ausnahmen, die zu Notfallsituationen führen und das lasse ich jetzt Iris mal erzählen, weil sie das häufiger hat.
Ja, genau. Also es gibt einerseits die elenden Knopfbatterien. Auch an dieser Stelle nochmal an alle Eltern da draußen. Ganz, ganz wichtig, Knopfbatterien gehören nicht in Kinderhände. Das Problem ist, die nehmen die Knopfbatterie vielleicht ins Maul rein, wenn es irgendwie dazu kommt, dass sie es runterschlucken, dann kann es ganz gut sein, dass die Knopfbatterie, weil sie noch ein bisschen Restladung drinnen hat, dass sie sich an der Schleimhaut so wie du ankleben und dann dort sehr, sehr schnell zu Schädigungen im Gewebe führen. Also wir sehen wirklich zum Teil schon nach wenigen Stunden, dass die Kinder, oder Stunde, sogar nach einer halben Stunde, dass relevant Gewebe verletzt ist in der Speiseröhre durch die Feuchtigkeit, wo dann die Knopfbatterie so sich hinklebt und das ist ein Riesenproblem. Also wenn ein Kind, es darf einfach keine Knopfbatterie in die Finger bekommen und wenn es passiert, dann ist das ein Grund, um wirklich absolut notfallmässig zu uns auf die Notfallstation zu kommen, dass wir die so schnell wie möglich entfernen können, um möglichst wenig Gewebverletzung zu haben in der Speiseröhre. Das andere Problem ist, wenn Kinder Magnet schlucken. Auch an dieser Stelle, an alle Eltern da draussen. Man hat die Supermagnet am Kühlschrank und die Fotos dort ab und das ist alles gut. Aber wenn die kleinen Kinder dann die Magnet abnehmen und ins Maul stecken und runterschlucken, dann haben wir sofort das Problem, sobald es mehr wie ein Magnet ist. Also ein Magnet runterschlucken, okay. Sollte nicht passieren, aber ist noch nicht eine riesige Katastrophe. Aber wenn das Kind ein zweites Magnet aber schluckt, dann haben wir das Problem, dass die Magnete sich im Magen-Darm-Trakt werden finden. Und die dünnt sich dann so zusammenkleben. Und es kann sehr gut sein, dass dort Darm, Schleimhaut, was auch immer dazwischen ist. Und dann gibt das einen Darmverschluss. Also auch da ganz wichtig, schauen, dass die Magnete nicht auf Kinderhöhe sind, dass sie das können, abnehmen und können ins Maul nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Muss man dann auch schauen, ob das Teil irgendwann wieder rauskommt? Stuhlgang beobachten und so weiter. Ist das etwas?
Das ist eine gute Frage. Fragen uns die Eltern auch häufig, wenn ein Kind ein 50 verschluckt hat. Nein, ich sage es jetzt nicht, aber es kommt der Geldschiesser rüber. Nein, Entschuldigung. Ja, es hat sich jetzt gerade angeboten. Nein, also wir empfehlen, wenn es kein problematischer Fremdkörper ist, also wenn es jetzt ein 50 ist, wo runtergerutscht ist, wo man kann davon ausgehen kann, wenn es einmal bis im Magen runtergekommen ist, dann kommt das auch unten wieder raus. Stuhl untersuchen ist im Fall nicht so lässig. Also da müssen wir wirklich jedes Gacki, das das Kind macht, mit einer Gabel so schön vermanschen und so schauen, ob dann, weil einfach das die Gackiwurst anschauen, da sieht man gar nicht, weil das 50 ist irgendwo drinnen versteckt. Und wenn man wirklich schauen will, ob das rauskommt, dann müsste man echt den Stuhlgang mit der Gabel zertrennen und schauen. Und das ist ein bisschen eine Zumutung, ehrlich gesagt. Und wir empfehlen nicht, bei unproblematischen Fremdkörpern den Stuhlgang zu untersuchen. Es ist ein bisschen anders, wenn es eine Knopfbatterie ist. Auch hier, Knopfbatterie ist des Teufels. Einfach, dass ich das nochmal gesagt habe. Und wenn es gibt manchmal Kinder, die stellen sich vor, es ist eine Knopfbatterie runtergerutscht, schon im Magen oder sogar schon weiter, dann kann man sie gar nicht rausholen. Und dort möchten wir schon, dass wir die Ausscheidung dokumentieren tun. Und entweder machen wir dann das mit der Gabel. Und wenn man es nicht findet, machen wir nach ein paar Tagen nochmal ein Röntgenbild, einfach um sicher zu sein, dass der gefährliche Fremdkörper draussen ist. Aber sonst empfehlen wir es wirklich nicht, das ist nichts Lässiges.
Okay, das habe ich jetzt, würde ich mal sagen, verstanden. Fremdkörper im Magentrakt sind dann ein Problem, wenn sie irgendwo oberhalb vom Magen stecken bleiben oder wenn der Fremdkörper problematisch ist. Zum Beispiel eine Knopfbatterie oder eben Magnet, wie du gerade vorher gesagt hast. Du hast aber keine von zwei Situationen geredet. Was ist denn die zweite?
Genau, jetzt hat man die Sachen, die in die Speiseröhre rutschen und da stecken bleiben. Das andere sind die Sachen, wenn das Kind etwas im Mund hat und dann beim Schluckakt ein Teilchen in die falsche Röhre abbiegen und in der Luftröhre dann sind. Also wenn ein Kind zum Beispiel mit vollem Mund einatmet, kann sowas passieren und dann gelangen diese Teilchen in den Atemweg und das nennen wir dann eine sogenannte Aspiration.
Und welche Zeichen zeigt ein Kind, das aspiriert?
Meistens ist das ganz ein akutes Ereignis. Also das Kind tut aus der vollen Gesundheit plötzlich anfangen husten, würgen, speicheln, manchmal sogar erbrechen und man merkt, irgendetwas ja, ist jetzt da überhaupt nicht mehr gut. Und es kann aber sogar sein, dass wenn der Atemweg wirklich komplett verleitet ist, dass die Kinder im Verlauf nicht einmal mehr husten können, sie können auch nicht mehr brüllen, sie schauen einem mit grossen Augen an, haben das Maul offen, längert sich vielleicht den Hals und man merkt, irgendetwas steckt, sie können nicht mehr schnaufen. Also das kann man eigentlich nicht übersehen in dem Sinn. Und in den meisten Fällen, also wenn es nicht gerade eine komplette Verlegung von der Atemweg ist, dann erholt sich das in den meisten Fällen, vielleicht tut es erbrechen und dann hat man das Gefühl, ah, es ist alles gut. Aber dem ist nicht unbedingt so. Wenn nämlich gleich Teile noch in Atemweg runtergegangen sind, also nicht vollständig geklärt werden können, dann hustet das Kind einfach weiter. Und wir empfehlen ganz fest, also wenn Kind so ein Ereignis gehabt haben, so ein akutes, wo man wirklich das Gefühl hat, jetzt haben sie sich verschluckt, dass man das Kind ganz gut beobachten. Also die Kinder, die dann einfach im Verlauf weiter husten tun, die möchten wir gerne sehen und beurteilen, weil wir tun in der Regel eigentlich davon ausgehen, dass wirklich etwas im Atemweg unten ist und dann muss man runterschauen. Also dann tut man dem Kind kurz Narkose machen, dass sie schnell schlafen und dann tut man mit der Kamera den Atemweg anschauen und tut dann die möglichen Fremdkörper, die noch drunter stecken, rausholen, damit es eben nicht zu einer Entzündung kommt.
Welche Gegenstände oder Lebensmittel landen dann am häufigsten in der Luftröhre bei Kindern unter 4 Jahren?
Also es sind in der Tat die Kleinkinder, die das betrifft, die Gruppe bis 4 Jahre und davon am häufigsten dann die zwischen 1 und 2. Das sind die, die den größten Entdeckungsdrang und noch am wenigsten Vernunft im Kopf haben. Und dann sind es am häufigsten die Lebensmittel, weil Essen gehört zum Alltag dazu. Und hier die, die vor allen Dingen klein und hart sind und auch nicht so schnell weich werden. Also klassisch eben die Nüsse oder Samen oder Kerne. Es kann auch mal was Weicheres sein, wie Fleischprodukte. Also das Würstli kann das auch machen. Das hat dann eher so die Tendenz, dass es verklumpt und deswegen stecken bleiben kann. Und da ist es so, man kann das schon anbieten, aber es muss einfach ordentlich klein geschnitten sein. Und die Kinder, die dazu neigen, so handvollweise den Futterstopfer zu machen, da muss man halt aufpassen, dass sie das bei solchen Sachen nicht machen können. Und dann eben, wie gesagt, die anderen Fremdkörper, Kleinteile, die Iris schon angesprochen hat, Spielzeug etc. etc. Das ist ja auch so, wenn man sich was irgendwo kaufen geht, wo kleine Teile dabei sind, steht immer drauf, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Und das ist der Grund, weil die das im Mund stecken.
Genau, und gerade beim Essen ist wichtig, dass man die Lebensmittel tut ganz klein schneiden. Und also ich kenne ganz viele KindernotfallmedizinerInnen, die ihren Kind die Würstli vierteln aus dem Grund. Weil ein Würstli, das kann man sich vorstellen, hat eigentlich gerade so ein super Durchmesser wie eine Luftröhre vom Kind. Und das kann wirklich dummerweise stecken bleiben. Und wenn man das ein bisschen klein schneidet und dann das Kind auch animiert, dass sie eben nicht den Futterstopfer machen, sondern die Teile einzeln runterschlucken, dann ist das Risiko ein bisschen kleiner.
Darum gibt es wahrscheinlich eben auch die ganzen Brei und alles zusammen, dass eben genau das nicht passiert. Was sind denn die Alarmzeichen, wo man sofort handeln muss und was sollte man tun, wenn man handeln muss?
Also sofort handeln, das merkt man. Das sind wirklich Kinder, die ich schon vorher beschrieben habe, die einfach keine Luft mehr bekommen. Wo man merkt, jetzt steckt etwas und das Kind kann nicht mehr brüllen, kann nicht mehr husten, es schaut mich mit grossen Augen an und zeigt, dass es am Versticken ist. Und dann muss man wirklich handeln. Und dann kommt es darauf an, wie alt das Kind ist. Wenn es Kinder unter 1 Jahr sind, kann man das Einfachste, was man machen kann, ist einfach das Kind so auf den Arm legen, vor ein Köpfchen stützen und dann mit der flachen Hand auf den Rücken schlagen. Also man kann sich vorstellen, das Kind kann ja nicht mehr husten. Husten ist sehr effektiv. Das haben wir in einer anderen Folge besprochen, dass man da mit 50-60 km pro Stunde Husten tut. Und wenn man das eben nicht mehr kann, dann müssen wir von außen den Hustenstoss machen. Und das machen wir, indem wir auf den Rücken schlagen und dann den Brustkorb so weit zusammendrücken. Und das macht man sicher 5 Mal und hofft, dass der Fremdkörper so gelöst werden kann. Wenn das nicht funktioniert, tut man das Kind umdrehen, tut sich auf den Schoss legen, es ist ein Säugling, und tut dann auf den Brustkorb drücken. Und da gibt es auch so eine Technik, dass man den Brustkorb einfach so in die Hand nimmt und beide Däume aufs Brustbein legt und dann dort reindrücken zwischen den Brustwarzen. Also es sind eigentlich wie Thoraxkompressionen, die man auch bei einer Reanimation würde machen. Und das tut man so lange machen, bis der Fremdkörper draussen ist. Wenn das Kind jetzt das Bewusstsein verlieren würde, der Fremdkörper immer noch nicht draussen ist, dann würde man müssen mit einer Reanimation anfangen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig in einem Podcast zu erklären, für das gibt es auch super Kurse, wo man das kann üben. Wichtig ist, immer wenn man, bevor man in so eine Situation reinkommt, dass man gerade sofort im 144 anruft, weil wenn man den Fremdkörper nicht klären kann, dann ist man natürlich nicht gerne allein mit dieser Situation und braucht Fachpersonal. Wenn das Kind überjährig ist und sich so verschlucken tut, eine vollständige Verlegung vom Atemweg hat, auch dann fängt man mit den Rückenschlägen an. Das ist eigentlich genau das Gleiche, mit der flachen Hand hinten zwischen die Schulterblätter schlagen 5 Mal und nicht streicheln. Also wirklich, dort dürfen wir zünftig einen Klapp auf den Rücken geben, damit der Fremdkörper möglichst rauskommt. Und wenn das nicht funktioniert, wird man wechseln zu dem heimlichen Manöver, von dem hört man manchmal, dass man einfach das Kind umgreift von hinten und dann die Faust so auf den Magen legt, das ist zwischen dem Brustbeinende und dem Bauchnabel, dort ist der Magen, und dann mit der anderen Hand umfassen tut und dann einfach ganz kräftig tut reindrücken. Und auch das macht er so wie einen Hustenstoss. Und es gibt viele Kinder, die dann müssen erbrechen müssen. Das ist nichts Angenehmes. Aber durch das Erbrechen, wenn der Fremdkörper oben am Kehldeckel ist, dann tut es ihn lösen und dann kommt er raus. Also in solchen Situationen wirklich 144 sofort alarmieren und dann mit Schmackes, also wirklich kräftig hinten auf den Rücken klopfen oder dann von vorne, je nach Alter, Brustkorb oder Bauch, dort drücken, damit der Fremdkörper rauskommt.
Das können alles die Eltern machen? Also
das sollen unbedingt die Eltern machen, weil wenn man einfach warten tut, kommt es nicht gut. Also wenn man nichts macht und das Kind wirklich keine Luft bekommt, also ich rede nicht von diesen Kindern, die husten, die tun wir in Ruhe lassen, aber die, die wirklich keine Luft bekommen, das ist innerhalb kürzester Zeit wirklich lebensgefährlich. Und dort muss man als First Responder, also Eltern sind immer auch noch ein bisschen First Responder, weil sie neben dem Kind sind, die ganze Zeit, vor allem bei den Kleinen. Und dort muss man einfach beherzt zugreifen, dass man den Fremdkörper lösen kann. Ja.
Also nichts machen ist in dem Fall der schlechteste Berater in diesem Augenblick. Was dürfen wir aber auf keinen Fall machen?
Also erstmal wichtig ist, wenn ein Kind hustet, auf jeden Fall husten lassen, weil das zeigt uns, dass da noch Luft in die Lunge reingeht, weil es braucht Luft in der Lunge, um den Hustenstoß zu machen. Also Husten ist was sehr Effektives, weil es auch mit ordentlichem Schwung hochkommt, haben wir auch schon mal in der Folge gehabt. Wer hustet, das ist erstmal ein stabiles Zeichen. Was man nicht machen soll, ist versuchen, irgendwelche Gegenstände in der Mundhöhle mit dem Finger zu suchen oder die Kinder zum Erbrechen bringen. Und man soll sie auch nicht irgendwie an den Beinen hochziehen und auf den Kopf stellen, dass das dann irgendwie rauskommt. Das sind Manöver, die nicht empfohlen sind. Und wie gesagt, wenn das Kind wach ist und hustet, dann einfach da sein, Kind beobachten. Und wenn es wach ist und einen Atemstillstand hat, dann die Manöver, die Iris gerade beschrieben hat. Und vor allen Dingen zum Telefon greifen und die Ambulanz rufen. Das sind Zustände, wo das Rufen der Ambulanz immer gerechtfertigt ist, selbst wenn das Kind doch noch atmet. Also da geht es dann irgendwann auch um die Zeit, deswegen sollte man sich da nicht zurückhalten.
Das ist alles, wenn es sehr dramatisch ist. Wie sieht es denn aus, wenn es eben nicht so dramatisch ist, das Kind aber trotzdem irgendetwas eingeatmet hat oder eingeatmet könnte haben, weil das ist ja nicht immer sicher, dass du das auch gesehen hast. Wie erkenne ich denn, was ich jetzt machen sollte?
Das sind die Kinder, die nach so einem akuten Ereignis eigentlich dann wieder total gut zu Weg sind, gehen spielen, fröhlich sind, aber halt einfach weiter husten. Manchmal ist das noch schwierig, weil Kinder gerade im Winter halt häufig auch noch einen Infekt haben und sowieso schon husten. Und dann hustet es dann einfach noch ein bisschen mehr oder weiter. Und das sind manchmal wirklich nicht ganz einfache Situationen, auch für die Eltern zum herausfinden, ist jetzt das also etwas oder nicht. Und da raten wir wirklich im Zweifelsfall Griff zum Telefon, dem Kinderarzt anrufen, das Kind zeigen oder auch mit dem Beratungstelefon oder dann schlussendlich zu uns ins Spital kommen und dann schauen wir die Situation an. Und wenn der kleinste Zweifel besteht, dass könnte etwas im Atemweg sein, dann, Entschuldigung.
Wie bei dir jetzt?
Ja, genau. Ja, wie bei mir. Also, geht manchmal auch etwas in Atemweg, aber mir der Geschnodder. Genau. Und wenn wir Zweifel haben, dass irgendetwas könnte im Atemweg sein, gehen wir immer vom Schlimmsten aus. Nämlich, dass etwas drunter ist. Und dann tun wir das unter kontrollierten Bedingungen, unter einer Kurznarkose, tun wir das untersuchen. Und wenn einer drunter ist, kann man ihn dann gerade aufholen.
Ich habe mir jetzt so überlegt, kann man vielleicht sogar etwas vorbeugend machen, damit das Kind keine Fremdkörperaspiration bekommt?
Ja, also wie so häufig ist Prävention hier das Wichtigste. Und ich sage es jetzt nochmal, Knopfbatterien und Magneten sollen nicht in die Hände von kleinen Kindern kommen. Und das betrifft dann halt auch andere Teile, die klein und hart und fest sind, wie Spielzeuge oder Nahrungsmittel und hier ganz besonders die Nüsse, die wir in der Adventszeit jedes Jahr besonders gerne rumliegen haben. Und wenn es eben trotzdem passiert, wie Iris schon gesagt hat, versuchen, einigermaßen kühlen Kopf zu bewahren, frühzeitig alarmieren und das Kind beobachten. Wenn das Kind atmet, ist das erstmal gut, dann kann man das Kind unterstützen. Wenn das Kind nicht atmet, die Methode mit dem Rücken klopfen und auf die Ambulanz warten. Ich finde es immer noch hilfreich, wenn ich nicht sicher bin wegen der Atmung, man kann den quasi das Oberteil ausziehen und mit nacktem Oberkörper oft besser sehen, ob da noch irgendwas beim Brustkorb sich hebt und senkt.
Das merke ich mir.
Prävention ist das Wichtigste und darum Achtung bei kleinen Teilen, bei kleinen Kindern. Gerade Kinder unter 3 bis 4 Jahren neigen dazu, dass sie so Teile verschlucken oder Teile in den Atemweg zu aspirieren. Alles, was in den Atemweg kommt, aber dort nicht angehört, muss entfernt werden. Wenn Kinder plötzlich nicht mehr schnaufen können, weil ein Fremdkörper in den Atemweg liegt, muss ich handeln mit Rückenschlägen und anderen Manövern wie heimlich über einem Jahr oder Brustkorb drücken unter einem Jahr.
Du musst zur Ärztin oder zum Arzt, wenn
sich dein Kind verschluckt hat und du nicht sicher bist, ob ein Fremdkörper im Atemweg ist.
Wenn dein Kind nach einem Verschlucken weiterhin hustet.
Und du solltest direkt den Rettungsdienst rufen, wenn dein Kind plötzlich Atemnot hat und du nicht sicher bist, ob es noch richtig atmen kann.
Und wenn dein Kind trotz all deinen Vorsichtsmaßnahmen trotzdem eine Knopfbatterie oder Magnet verschluckt hat.
Ob Hustenzwerg oder Pflasterheldin, Dr. Schnudder weiss, was wirklich zählt. Alle Folgen von Dr. Schnudder & Co. gibt es bei den üblichen Streamingdienst oder dort, wo es grossartige Podcasts gibt. Weitere Infos finden Sie außerdem auf lux.ch.
Zum Abschluss noch ein Hinweis. Medizinische Informationen in dem Podcast stützen sich auf die aktuellen allgemeinen Leitlinien und Empfehlungen von den medizinischen Fachgesellschaften. Sie ersetzen aber auf keinen Fall eine individuelle ärztliche Diagnose, Beratung und Therapie. Sollte Ihnen der Gesundheitszustand von Ihrem Kind Sorgen machen, kontaktieren Sie eine medizinische Fachperson, z.B. die Kinderarztpraxis von Ihrem Kind. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten oder in dringenden Notfall wenden Sie sich als kinderärztliche Beratungstelefon, eine Notfallpraxis oder ein Kinderspital. Für die Aufnahme von dem Podcast wird keine Sprechstundenzeit für Patientinnen und Patienten gekürzt. Und jetzt ist wirklich Schluss.